Wie oft denkst du darüber nach, dass dein nächster Herzschlag der letzte sein könnte? Wird die Fahrt von der Gemeinde deine letzte Autofahrt sein? Wird dein Abendessen deine letzte Mahlzeit sein? In den letzten 4 Wochen war ich auf 2 Beerdigungen, stand vor einem schwerkrebskranken jungen Mann, habe von einem jungen Menschen mit schwarzem Hautkrebs gehört. Unser Bruder Peter Löwen schwebte einige Zeit in Lebensgefahr und schwebt immer noch in gewisser Weise in Lebensgefahr. Wir wissen doch alle vom Kopf her, dass dieses Leben so schnell zu Ende sein kann. Wir wissen, dass Gott unser Leben in der Hand hält und wir uns einmal vor ihm verantworten müssen. Wir wissen das vom Kopf her. Und gerade in diesen Wochen, wo wir konfrontiert werden mit diesen Dingen, ist uns das ganz bewusst. Aber wenn über diese Nachrichten etwas Gras wächst, das Leben weitergeht und keine schlimmen Nachrichten mehr kommen, dann geht das Leben scheinbar als ob einfach weiter. Jeden Tag nehmen wir als gegeben hin und vergessen, dass unser Leben von jedem Atemzug an in Gottes Hand ist. Und Stück für Stück vergessen wir dann auch Gott und wir vergessen auch, was er uns zu sagen hat. Gott greift nicht ein. Und wir lassen uns einlullen von dem Gedanken, dass unsere Taten heute keine Auswirkungen auf morgen haben werden. So scheinbar, egal ob ich heute mit Gott oder ohne Gott lebe, morgen geht die Sonne ja wieder auf. Ich gehe zur Arbeit und alles bleibt beim Gleichen. Und wir verdrängen den Gedanken an einen Gott, der uns für unsere Taten auch verantwortlich hält. Auch wir Christen, oder? Auch wir Christen können uns blenden lassen und Gott in unserer, zumindest in unserer Lebenspraxis, an den Rand schieben. Die Planeten drehen sich genauso weiter, die Arbeitswoche fängt Montag an und die Woche wird auch am Freitag wieder aufhören. Gott scheint nicht richtend einzugreifen und es scheint nichts daran zu ändern oder es scheint keine Auswirkung zu haben, wie ich heute lebe. Und Zephania? Unser Text heute, Zephania, das Buch, was wir ja studieren wollen, Zephania rüttelt uns heute Morgen wach und sagt, wach auf! Zephania rüttelt an uns heute Morgen und sagt, wach auf! Es wird ein Tag des Gerichts kommen. Und es ist ein Aufwecken, nicht so wie ich meine, unsere Töchter morgen früh aufwecken werde. Ja, wo ich hingehe und sie sind noch tief am Schlafen und streichle ich sie ein bisschen. Und so nach 10 Minuten wachen sie dann irgendwann mit einem Auge auf und sagen, ja, guten Morgen. Das ist nicht das Aufwecken, was Zephania hier macht. Zephania ist wie die Matrosen, die durch ein sinkendes Schiff rennen und in jede Kabine reinplatzen und Leute aufwecken und sagen, das Schiff sinkt, ihr müsst euch in Sicherheit bringen. Das ist Zephania heute Morgen, auch für dich und mich. Zephania will uns heute Morgen richtig wachrütteln. Und ja, wir wollen uns Kapitel 1 und die ersten 3 Verse von Kapitel 2 anschauen. Und ich möchte uns das vorlesen, Zephania. Das ist so ein Buch, was man irgendwie schnell überspringt und schwierig findet in der Bibel. Das ist im Alten Testament in meiner Bibel auf Seite 966. Also Zephania, ein kleiner Prophet in der Bibel. Und ich lese uns ab Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 3. Zephania 1 bis Kapitel 2, Vers 3. Das Wort des Herrn, das an Zephania erging, den Sohn Kuschis, den Sohnes Gedalias, des Sohnes Amarias, des Sohnes Hiskias, in den Tagen Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda. Ich will alles vom Erdboden gänzlich wegraffen, spricht der Herr. Ich will wegraffen Menschen und Vieh und ich will wegraffen die Vögel des Himmels und die Fische im Meer und die Ärgernisse mitsamt den Gottlosen und ich will die Menschen vom Erdboden vertilgen, spricht der Herr. Und ich will meine Hand ausstrecken gegen Juda und gegen alle Bewohner von Jerusalem, und will von diesem Ort den Überrest des Baalkultes ausrotten, den Namen der Götzendiener samt den Priestern. Auch die, welche auf den Dächern das Heer des Himmels anbeten, samt denen, die den Herrn anbeten und bei ihm schwören, zugleich aber auch bei ihrem König schwören. Und die, welche abweichen von der Nachfolge des Herrn und weder den Herrn suchen noch nach ihm fragen. Seid still vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, denn nahe ist der Tag des Herrn, denn der Herr hat ein Schlachtopfer zubereitet. Er hat seine Geladen geheiligt. Und es wird geschehen am Tag des Schlachtopfers des Herrn, dass ich die Fürsten und die Königssöhne strafen werde und alle, die sich in fremden Gewänder hüllen. Auch werde ich an jenem Tag alle diejenigen strafen, welche über die Schwelle springen, die das Haus ihres Herrn mit Frevel und Betrug füllen. An jenem Tag, spricht der Herr, wird ein Geschrei vom Fischtor her erschallen und ein Geheul vom zweiten Stadtteil her und ein großes Krachen von den Hügeln her. Heult, die ihr in Magtesch wohnt. Denn das ganze Krämervolk ist vernichtet, alle Geldabweger sind ausgerottet. Und es wird geschehen, dass ich zu jener Zeit in Jerusalem mit Leuchten durchsuchen werde. Und ich will die Leute heimsuchen, die auf ihren Häfen liegen, indem sie in ihrem Herzen sagen, der Herr wird weder Gutes noch Böses tun. Ihr Vermögen soll der Plünderung anheimfallen und ihre Häuser der Verwüstung. Sie werden Häuser bauen und nicht darin wohnen, Weinberge pflanzen und kein Wein davon trinken. Nahe ist der Tag des Herrn. Er ist nah und sehr rasch kommt er herbei. Horch, der Tag des Herrn, bitter schreit dort auf der Held. Ein Tag des Zorns ist dieser Tag, ein Tag der Angst und der Bedrängnis, ein Tag des Ruins und der Zerstörung, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Ein Tag des Schofferschalls und des Alarmblasens gegen die feste Stätte und gegen die hohen Zinnen. Da will ich die Menschen ängstigen, dass sie herumtappen wie die Blinden, denn am Herrn haben sie sich versündigt, darum soll ihr Blut hingeschüttet werden wie Staub und ihr Fleisch wie Mist. Weder ihr Silber noch ihr Gold wird sie retten können am Tag des Zorns des Herrn und durch das Feuer seines Eifers soll das ganze Land verzehrt werden. Denn in der Vernichtung, einem plötzlichen Untergang, wird er allen Bewohnern des Landes bereiten. Tut euch zusammen, sammelt euch, du Volk ohne Scham, ehe der Ratschluss sich erfüllt, wie Spreu verweht geht der Tag vorüber, ehe der grimmige Zorn des Herrn über euch kommt, ehe der Tag des Zorns des Herrn über euch kommt. Sucht den Herrn, alle ihr Demütigen im Land, die ihr sein Recht übt. Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut, vielleicht werdet ihr Bergung finden am Tag des Zornes des Herrn. Das ist das Wort Gottes auch für uns heute Morgen. Ich glaube, der Hauptgedanke hier ist, wache auf, der Tag des Gerichts wird auch für dein Leben kommen. Wie findest du Schutz? Demütige dich und suche Gott und er wird sich über dich erbarmen. Prophet Zephania, haben wir gerade eben gelesen in Vers 1, schreibt zu in den Tagen von Josias. Erinnert euch noch, Josias, das ist der Sohn Amons, des Königs von Juda. Und Josia war dieser ganz junge König, der mit 8 Jahren schon König geworden ist und der nachher ganz große Reformen angestoßen hat in Israel und Israel weggeführt hat vom Götzendienst hin zum wahren Anbetung von Gott. Weil sein Vater Amon und auch sein Großvater Manasse waren böse und gottlose Könige. Sie haben alle möglichen schlimm Dinge gemacht. Also wir lesen zum Beispiel von Manasse, wie er seinen eigenen Sohn hat geopfert auf einem Altar für einen Götzen. Und Gott hatte schon viele Propheten geschickt, auch zur Zeit von Amons und auch zur Zeit von Manasse. Und jetzt schickt er noch einmal Zephania, einen weiteren Propheten, der wahrscheinlich in den ersten Königsjahren von Josia prophezeit hat. Also zwischen der Zeit, wo Josia den Thron bestiegen hat, und da, wo Josia angefangen hat, Reformen anzustoßen im Land, in Juda und in Jerusalem. Also Zephania predigt in eine Zeit hinein, in der Gott radikal zur Seite geschoben wurde. Wo nicht danach gefragt wurde, was Gott will. Das Interessante ist, dass die Botschaft, die Zephania predigt, dass sie auf die Ohren eines jungen Königs fällt. Der König, wie ich gerade gesagt habe, war 8 Jahre, als er den Thron bestiegen hat und 26, als er denn die Reform groß angestoßen hat. Und irgendwo in dieser Zwischenzeit, zwischen 8 Jahren und 26 Jahren, hat er diese Botschaft von Zephania gehört. Und hat sich nachher entschieden, Zephania zu gehorchen und auch darauf zu hören, was Gott zu sagen hat. Und wir heute leben auch in einer Zeit, in der Gott radikal zur Seite geschoben wird. Und ihr Kinder und Jugendlichen, die ihr auch hier sitzt, ihr wachst in einer Gesellschaft auf, so ähnlich wie der König von Josia. Und so wie Josia müsst ihr euch auch irgendwann entscheiden, auch das wird schon sehr bald kommen in euren Klassen, ob ihr aufsteht und euch auf die Seite Gottes stellt und das, was er sagt, oder euch aber auf die Seite der Gesellschaft stellt und im Strom mitschwimmt und nicht auf Gott hört. Ich brauche euch das eigentlich gar nicht erzählen, aber wir leben in einer Zeit, in der die Schöpfungsordnung von Mann und Frau abgelehnt wird. Wir leben in einer Zeit, in der Kinder mit Down-Syndrom nicht mehr geschützt sind. Ich habe mich in der Vorbereitung der Predigt ein bisschen damit beschäftigt, wie viele Kinder abgetrieben werden mit Down-Syndrom. Es ist erschreckend. Kinder mit Trisomie 21 mit Down-Syndrom können noch bis kurz vor der Geburt abgetrieben werden. Man nennt es Fetozid. Es wird eine Kaliumchloridlösung in die Nabelschnur oder direkt in das Herz gespritzt, um einen Herzstillstand zu verursachen. Und dann wird das Baby geboren, damit das Baby nicht lebendig zur Welt kommt. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich von Gott abgewandt hat und abgrundtief böse Dinge tut. Und ihr Jugendlichen und wir alle, wir leben in dieser Welt. Und früher oder später werden wir vor unseren Mitschülern oder vor unseren Kommilitonen oder vor unseren Arbeitskollegen eine Antwort geben müssen. Und in diesem Sinne ist unser Moment heute in der Weltgeschichte gar nichts Besonderes. Josia hat das schon erlebt damals, als diese Dinge passiert sind, und er hat sich für Gott entschieden und für sein Wort. Und in den Generationen danach waren alle Menschen immer wieder herausgefordert zu überlegen, auf welche Seite stelle ich mich? Höre ich auf Gott und sein Wort oder schwimme ich mit der Welt mit und bin gegen Gott? Und die Frage für dich heute Morgen auch ist ganz konkret: Wer hat das Sagen in deinem Leben? Wie reagierst du auf Gottes uneingeschränkten Machtanspruch auf dein und mein Leben? Und so ist dieser Text ein hochaktueller Text, auch für unsere Gesellschaft und für jeden Einzelnen von uns. Und die erste Botschaft hier in diesem ersten Kapitel ist, dass Zephania sagt, Gott ist ein Richter. Gott ist ein heiliger Richter. Wir sehen das direkt in Vers 2, habt ihr es gesehen? Wo Zephania davon spricht, dass es ein weltweites Gericht über alle Menschen geben wird. Gott ist ein eifersüchtiger und heiliger Gott, der andere Götzen nicht neben sich dulden wird. Und er wird gerecht richten. Ein totales, und das ist so interessant, wie er das hier schreibt, ein totales, vollumfängliches Gericht. Guckt nochmal in Vers 3. Er sagt, ich will wegraffen Menschen und Vieh und ich will wegraffen die Vögel des Himmels und die Fische im Meer. Wenn wir uns die Schöpfung angucken, ist das genau andersrum. Also am Ende werden die, also es ist genau die umgedrehte Reihenfolge sozusagen. Als letztes wurden die Menschen geschaffen, dann das Vieh, danach, also davor das Vieh, davor die Vögel und davor die Fische. Also Zephania macht deutlich, Gottes Gericht ist nicht einfach nur ein lokales Gericht, sondern es ist ein umfängliches, weltweites Gericht. Niemand und nichts wird sich vor ihm verstecken können. Und wir wissen das, wenn wir in das Neue Testament schauen, dass uns gesagt wird, dass dieses umfassende Gericht, das jeden von uns auch aufrütteln und aufführen sollte, von keinem anderen kommen wird als von Jesus allein. Wir lesen das in der Apostelgeschichte. Da lesen wir, Gott gebietet allen Menschen überall Buße zu tun. Warum? Warum ruft Gott auf allen Menschen Buße zu tun und Jesus zu vertrauen? Die Antwort, Vers 31 in Apostelgeschichte 17, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann. Durch welchen Mann? Den Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Diese Worte auch des Gerichts, auch in Zephania und im Alten Testament, sind Worte auch für uns, für die neutestamentliche Gemeinde. Wir dürfen Gott nicht handzahm machen. Er war und ist und wird immer ein vollkommen heiliger Gott sein, der jede Art der Gottlosigkeit bestrafen wird. Und dann wendet Zephania sich direkt an Jerusalem ab, Vers 4. Und er sagt ja in Vers 4, ich will meine Hand ausstrecken gegen Juda. Und dieses Hand ausstrecken, erinnert euch das an irgendetwas aus dem Alten Testament? Das Hand ausstrecken. Gott hatte die Hand ausgestreckt gegen wen? Gegen Ägypten, um Israel rauszuführen. Und jetzt sagt Gott, weil ihr euch gegen mich gewandt habt und weil ihr all diesen Götzen nachgefolgt habt, werde ich meine Hand nicht gegen eure Feinde ausstrecken, sondern gegen euch ausstrecken. offene Götze, wir lesen von offener Götzenanbetung. Da lesen wir von dem Baal-Kult in Vers 4. Der Baal, der wurde angebetet, indem Menschenopfer gemacht wurden, Kinderopfer, Eltern haben ihre Kinder als Opfer dargebracht. Da lesen wir von Götzendiener samt den Priestern. Wir lesen von Männern, von Menschen, die auf den Dächern das Heer des Himmels anbeten. Und wir lesen von Leuten, die weder den Herrn suchen noch nach ihm fragen. Offener Götzendienst. Aber sowas tun wir ja nicht, oder? Wir heute im 21. Jahrhundert, so ein offenen Götzendienst, ja, wir doch nicht. Und dann schauen wir ins Neue Testament und was sagt uns Paulus da? Er spricht zum Beispiel über Habsucht. Was sagt er? Habsucht, die Götzendienst ist. Oder Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, dem Geld. Das, wofür du in deinem Leben lebst, das, was dich antreibt, was dich motiviert, was letztendlich für was oder für wen du letztendlich lebst, das ist dein Gott in deinem Leben. Worüber denkst du ständig nach? Was sind deine Tagträume oder auch deine schlimmsten Albträume? Wofür hast du wirklich Angst, es zu verlieren? Dass wenn du diese eine Sache verlierst, dass dein Leben dann keinen Wert hat mehr zu leben. Ist es vielleicht dein Haus oder deine Gesundheit? Oder von wem erwartest du echtes Glück und Erfüllung in deinem Leben? Ist es vielleicht von einer Beziehung? Oder von Sex oder von Geld oder von guten Noten, die zu einem guten Studium, zu einem guten Job führen, damit man erfüllt ist hier auf der Erde. Und plötzlich merken wir, dass auch wir im säkularen Deutschland unser ganzes Leben manchmal ausrichten auf eine Sache und anhimmeln und uns von dieser Sache Dinge versprechen. Und auf einmal merken wir, das ist so ein richtiger Götze. Das ist das, wofür ich lebe. Und Gott hat auf einmal keinen Platz mehr in meinem Leben. Alles dreht sich nur noch um diese eine Sache. Aber es war nicht nur die offene Götzenanbetung, von der wir hier lesen. Guck nochmal in Vers 5 am Ende. Da lesen wir, und die Menschen, die bei ihm, also bei Gott schwören, bei dem wahren Gott, zugleich aber auch bei ihrem König schwören. Das ist in der Schlachterübersetzung, da weiß man nicht ganz genau, wie man das übersetzt. Das ist wahrscheinlich auch ein anderer Gott. Ja? Also da sind Leute, die schwören bei Gott, die folgen irgendwie Gott nach, dem wahren Gott, aber die haben auch noch andere Leute um sich herum. Andere Götter, die sie anbeten. Oder in Vers 6 am Anfang. Und die, welche abweichen von der Nachfolge des Herrn. Also die gesagt haben, wir folgen Gott nach, aber dann mit ihrem Leben haben sie es eigentlich verneint. Und ich glaube, viele von uns sind doch in dieser zweiten Kategorie. Ich kenne mich da wieder. Ich glaube und folge Gott nach, aber dann finde ich doch in meinem Herzen immer wieder auch andere Götter, die irgendwie auch Macht ausüben über mich. Wir gehen in den Gottesdienst und es ist uns auch wirklich wichtig, aber am Montag bete ich dann einen anderen Gott an und so hinken wir manchmal auf beiden Beinen. Und Gott sagt, ich will alle Tage deines Lebens, nicht nur den Sonntag, nicht nur die 2 Stunden. Und der Gott am Montag sagt, gib mir auch den Sonntag. Da kannst du doch auch noch richtig viel Geld machen. Gott kannst du doch auch noch nächste Woche anbeten. Diese eine E-Mail, die kannst du auch noch schreiben. Und dieser Vertrag oder dieses wichtige Gespräch, das kann ich jetzt auf gar keinen Fall verschieben. Gottesdienst, das kann ich nächste Woche auch noch machen. Oder auf diese Party am Samstagabend, wenn ich die verpasse, dann bricht mein Leben zusammen. Ob ich es morgen in den Gottesdienst schaffe oder ob ich morgen im Gottesdienst was mitnehmen kann, weil ich dann total müde bin, das ist nicht so wichtig. Es gibt ja noch einen weiteren Gottesdienst am nächsten Sonntag. Merkt ihr, wie manchmal andere Prioritäten, andere Götter Einzug finden, auch in unser Herz als Christen? So möchte ich dich fragen, auch als Christ heute Morgen, was bestimmt deine Woche, dein Tag, deine Beziehungen? Und egal, was du mit deinem Mund bekennst, letztendlich ist in der Praxis zeigt sich, welche Prioritäten bestimmte Dinge in deinem Leben haben. Was muss sich wem unterordnen? Muss Gott sich den Prioritäten deines Lebens unterordnen oder ordnest du dich selbst und die Prioritäten deines Lebens unter Gott unter. Und so ist Zephania eine Warnung für uns heute Morgen. Gott wird auch seine Hand gegen dich ausstrecken, samt deinen Götzen. Es wird ein Gerichtstag kommen und im Angesicht dieses Gerichts, so lesen wir in Vers 11, werden die Menschen fassungslos heulen. Warum heulen sie? Guckt nochmal mit mir in den Text rein. Vers 11, er spricht da von dem Krämervolk, also von den Händlern, von den Geldabwägern. Also er spricht von den Reichen des Landes und er sagt, heult, warum? Weil euer ganzer Reichtum zerstört werden wird. Euer Reichtum wird euch nicht retten. Und dann lesen wir, wie nochmal ab Vers 12, wie Gott durch Jerusalem durchgehen wird und mit einer Leuchte durchsuchen wird. Und da sind Leute, habt ihr das gesehen in Vers 12, die liegen auf ihren Häfen. Ja, das ist so ein Ausdruck dafür, dass sie selbstgefällig waren. Selbstgefällig waren in all ihrem Reichtum. Sie haben gesagt, wir sind ja reich, wir haben alles und, sie haben dann hinzugefügt, der Herr wird weder Gutes noch Böses tun. Es ist egal, wie wir leben, Gott greift nicht ein, es ist einfach ein Tag nach dem anderen. Und sie glauben, dass es immer so weitergehen wird. Aber Gott sagt, durch Zephania, nein, es wird ein Tag kommen, wo alle nur noch heulen werden, weil Gott alles zerstört hat. Das Gericht kommt. Und vielleicht denkst du auch heute Morgen so, wie ich das eben in der Einleitung gesagt habe. Die Sonne am nächsten Morgen wird auch wieder aufgehen. Und es ist irgendwie auch egal, Gott greift nicht ein, der Tag kommt ja nicht. Dann leben wir in gewisser Weise wie Phil Connors in dem Film Und täglich grüßt das Murmeltier. Kennt jemand diesen Film? Täglich grüßt das Murmeltier? Ein, zwei vielleicht. Das ist in den 90er Jahren eine Fantasy-Komödie, total amüsant anzugucken. Der Phil Connors ist ein Reporter und der steckt in einem Tag fest. Ja, der Hauptdarsteller steckt in einem Tag fest. Er erlebt immer wieder den gleichen Tag. Er hört immer wieder das gleiche Lied zur gleichen Zeit, sieht die gleichen Leute das gleiche tun. Er steckt in einer Endlosschleife fest. Er erlebt immer wieder den gleichen Tag, aber er selbst kann sich entscheiden, wie er dann reagiert. Ja, alles andere ist gleich, nur er kann sich anders verhalten. Und dann macht er zum Beispiel alle möglichen Sachen, aber zum Beispiel an einem Tag geht er durch einen Park und er sieht, wie ein Geldtransporter einen ganz kleinen Augenblick unbeaufsichtigt ist. Und dann denkt er sich, das weiß ich jetzt ja, morgen wird das wieder genauso sein, dann gehe ich da einfach vorbei und wenn er dann unbeaufsichtigt ist, dann klaue ich einfach das Geld. Ja? Und das macht er doch am nächsten Tag, der Wachmann guckt nicht und er klaut das ganze Geld. Aber egal, was er macht, auch egal, welche Verbrechen er begeht, es hat keine Konsequenzen für den nächsten Tag. Er wacht wieder um 6 Uhr morgens auf und erlebt den gleichen Tag wieder neu. Und so leben viele von uns, wenn es darum geht, ob Gott eingreifen wird oder nicht. Wir denken, wir würden immer wieder den gleichen Tag erleben, in dem Gott nicht richtend eingreifen wird. Wir denken, wir wären in einer Endlosschleife von Tagen, wo Gott nicht richten wird. Und weil der Tag sich ja immer wiederholt, wird Gott auch nicht richtend eingreifen. Der Film, der täglich grüßt ein Murmeltier, der Film ist eine Fantasy-Komödie. Es ist unmöglich, ein und denselben Tag immer und immer wieder zu erleben. Das ist Fantasy, eine ausgedachte Geschichte. Und genauso ist es auch Fantasy, ein Wunschdenken von uns, dass Gott nicht irgendwann richtend eingreifen wird. Zephania sagt, der Tag wird kommen. Und von diesem Tag lesen wir dann auch in den Versen 15 und 17, wo wir lesen, dass es ein Tag der Angst und der Bedrängnis, ein des Ruins und der Zerstörung und des Dunkels ist, dass es Menschen ängstigen wird und sie herumtappen wie die Blinden. Und dass die Helden, in Vers 14 lesen wir, dass die Helden werden sie nicht retten können und auch all ihr Silber und Gold wird sie nicht retten können. Niemand wird sich verstecken können vor dem Gericht Gottes. Und da lesen wir das oder wissen wir das, in 586 vor Christus ist Jerusalem dann gefallen. Das Gericht kam über Jerusalem. Josia hatte zwar Reformen angestoßen, aber der König danach hat sich wieder von Gott abgewandt. Und so kamen dann irgendwann die Babylonier, haben Jerusalem vollständig zerstört, den Tempel niedergebrannt und die Israeliten oder die Juden ins Exil geführt. Gott wird seinen Zorn nicht ewig zurückhalten, nichts und niemand wird sich vor ihm verstecken können. Und du, auch du, wirst dich einmal vor Gott rechtfertigen müssen. Und du wirst nicht auf dein Reichtum zeigen können, du wirst auch nicht auf deine Taufe zeigen können. Oder auf deine Gemeindemitgliedschaft oder auf deine Eltern, die Jesus nachgefolgt sind, folgt, sind, du wirst dich vor Gott für deine Sünden selber verantworten müssen. Seht ihr, das größte Problem, das du und ich, das wir haben auf dieser Welt, das größte Problem, was wir haben, ist nicht, dass wir durch Sünde unglücklich werden. Ist nicht, dass wir mit Sünde andere verletzen. Es ist nicht, dass wir durch unsere Sünde nicht das volle Potenzial als Menschen ausschöpfen. Ja, das sind alles Auswirkungen der Sünde. Aber das größte Problem, das wir haben als Sünder, ist unser Problem mit Gott, mit dem heiligen Gott. Und ich hoffe, dass Zephania uns ein bisschen wachrüttelt heute Morgen. Vielleicht merkst du auch, wie dein Hals sich zuschnürt und du realisierst, ich mit meiner Sünde, mit meinem Götzendienst, mit meinen Gedanken, auch mit meinen verdrehten und sündigen Wünschen und Begierden, die nur ich kenne in meinem Herzen. Wie soll ich vor diesem Gott bestehen? Und Tag um Tag gehe ich näher an dieses große und schreckliche Gericht Gottes. Was soll ich tun? Und da gibt uns Zephania auch eine Antwort. Kapitel 2, Vers 3 sagt er uns, sucht den Herrn, alle ihr Demütigen im Land, die ihr sein Recht übt. Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Vielleicht werdet ihr Bergung finden am Tag des Zornes des Herrn. Zephania sagt, geht zu Gott, demütigt euch und vertraut ihm und hofft und dürft darauf hoffen, dass er auch dieses Gericht nicht auf euch anwendet. Sucht Gott und ihr werdet Bergung finden bei ihm. Oder vielleicht könnte man auch übersetzen, einen Schutzbunker haben vor dem Zorn Gottes. Und so möchte ich dich heute Morgen auch ansprechen, wenn du hier sitzt und Jesus noch nicht nachfolgst. Wenn du, die Bibel sagt, dass du dann immer noch in deinen Sünden bist, möchte ich dich herausfordern, auch mit diesen Worten, suche Gott, demütige dich vor ihm und suche Gerechtigkeit in Jesus Christus. Fang an zu beten. Vielleicht heute, wenn du irgendwo spazieren gehst oder auch abends, du kannst einfach mit Gott reden. Fang ihn an zu suchen im Gebet. Fang an, sein Wort zu lesen. Fang an, sein Wort ernst zu nehmen. Du kannst dich demütigen, indem du auf sein Wort hörst und es ernst nimmst. Aber ist das nicht verrückt? Ein Kommentator hat das so schön ausgedrückt. Ist es nicht verrückt, der Gott, der alle Sünde richten wird, warum soll ich mich denn jetzt ihm nähern und ihn suchen? Ist es nicht eigentlich so wie eine Maus, die sagt, ich gehe jetzt mal ganz offen, ich suche jetzt mal die Katze, die mich verfolgt oder die mir Schaden zufügen will. Ist es nicht wie eine Maus, die zur Katze läuft, wenn wir mit unserer Sünde zu Gott rennen? Nein. Seht ihr, wir haben gegen Gott gesündigt und Gott ist der Einzige, der uns vergeben kann. Und du wirst merken, je mehr du dich mit Gott beschäftigst, im Alten Testament schon, aber dann ganz besonders auch im Neuen Testament in Jesus Christus, wird es ganz, ganz, ganz deutlich, dass Gott es liebt, Menschen zu vergeben, die sich vor ihm demütigen und ihm vertrauen. Überall im Alten Testament lesen wir das. Immer wenn Menschen kommen und sich vor ihm demütigen und ihm vertrauen, was passiert? Gott schenkt Gnade. Und dann sehen wir das im Neuen Testament, wie uns das Neue Testament einlädt, sagt, kommt, wo Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Wo wir davon lesen, dass Jesus das Sühnopfer für unsere Sünden ist, dass der Zorn Gottes ausgegossen wurde auf Jesus Christus am Kreuz und Jesus die Sünde und den Tod besiegt hat, indem er auferstanden ist. Der Zorn Gottes aufgrund unserer Sünde lag auf Jesus Christus, damit jeder, der sich demütigt und Jesus Christus vertraut, ewiges Leben hat. Das ist die Rieseneinladung unseres Gottes an jeden Einzelnen. Es ist die Botschaft, Gericht wird kommen und jeder wird sich vor ihm verantworten müssen. Aber es gibt einen Ausweg, indem man auf Jesus Christus vertraut und ihm glaubt. Und dann wird Jesus Christus selbst zu diesem Schutzbunker, zu dieser Bergung, wo wir Vergebung finden können. Aber auch für dich und mich, die wir an Jesus Christus glauben, gilt dieser Weckruf in unserem Leben. Sucht den Herrn, demütigt euch vor ihm, sucht seine Gerechtigkeit. Suche den sicheren Bunker Jesus Christus Tag um Tag. Er ist die einzige Hoffnung im Leben und im Sterben, auch für uns als Christen. Es ist nicht, dass wir Jesus einmal verstanden haben und dann gehen wir weiter. Nein, jeden Tag sind wir von ihm abhängig. Und dann lasst uns umdrehen, auch als Gemeinde. Lasst uns umdrehen und Menschen um uns herum zurufen und sagen und in gewisser Weise Zephanias werden. Leute aufzurütteln und zu sagen, es gibt ein Gericht. Es gibt ein Gericht, aber es gibt einen Ausweg vor diesem Gericht, nämlich bei Jesus Christus. Und wir dürfen die Bibel und die Botschaft nie verwässern. Wir müssen das Gericht verkündigen als Christen. Weil nur dann werden Menschen verstehen, warum Jesus wirklich gekommen ist. Und wir dürfen dann auf der anderen Seite nicht verwässern, wie unglaublich befreiend und groß und allumfassend das ist, was Jesus getan hat. Wir müssen beides klar predigen, damit Menschen echte Hoffnung haben auf ein ewiges Leben. Seht ihr, wir sind hoffnungslose Sünder, die sich niemals selber retten können. Und das, was wir verkündigen, auch hier in der Gemeinde und was die Christen seit 2000 Jahren als Evangelium verkündigen, ist nicht, versuch's mehr, streng dich mehr an, sei ein bisschen christlicher. Die christliche Botschaft seit 2000 Jahren lautet, demütige dich vor dem lebendigen Gott und vertraue Jesus Christus. Werfe dich auf die Gnade Gottes und jeder, der das bekennt und sich demütigt und Jesus vertraut, wird echte Vergebung und Sündenvergebung und Annahme bei Gott finden. Wir Christen verkündigen nicht das Gericht Gottes, weil wir denken, dass wir besser wären. Jeder Christ weiß in seinem Herzen, dass dort Dinge sind, die abgrundtief sündig sind. Und der einzige Grund, warum wir hier stehen können oder ich hier stehen kann und ihr da sitzen könnt und wir vor Gott uns als unseren Vater anreden können, der einzige Grund lautet, weil Jesus alles für uns gemacht hat und wir ihm vertrauen. Das ist der einzige Grund. Wir haben keine andere Grundlage und Stand, warum wir uns Gott nähern können. Und so verkündigen wir das Gericht Gottes und das Evangelium nicht, weil wir denken, wir wären besser. Oder auch, weil wir uns so schrecklich darüber aufregen, was alles um uns in der Welt herum geht. Wir verkündigen es, damit Menschen umkehren können und Zuflucht bei Gott finden können. Und so möchte ich dich zum Schluss ermutigen, lass es zu, dass Zephania deinen Götzendienst offenlegt. Lass das zu in deinem Herzen, dass du da auch mal ein bisschen gräbst und siehst, was da eigentlich alles drin ist in deinem Herzen. Und dann bleib da nicht stehen. Hör den Zuruf von Zephania, finde Zuflucht und Bergung bei Gott. Und wie findest du Zuflucht? Nun, indem du dich demütigst, deine Sünde bekennst und Gott und seinem Rettungswerk durch Jesus Christus vertraust. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, auch für diese harten Worte im Buch Zephania, für diese wachrüttelnden und ermahnenden Worte. Und ich bitte dich, dass du das auch in uns tust, auch in dieser Woche, und dass du, Heiliger Geist, auch diese Worte benutzt, um uns wach zu rütteln. Aber nicht, damit wir verzweifeln, sondern dass du uns dann hinführst und wir mehr darüber staunen, wie groß und wie herrlich und wie allumfassend dein Werk, Jesus, am Kreuz ist, dass wir uns darin festmachen und dir vertrauen, Herr. So beten wir das in deinem Namen, Jesus. Amen.